Nur die Pflege nimmt es sich heraus, über einen anderen Menschen eine Planung zu schreiben, ohne dass derjenige das weiß oder daran beteiligt war in der Regel. Und jetzt wird gefragt. Ja, und da sind wir wieder bei den Fragen, die ich dir dann ja auch gestellt habe, gerade beim Einzug in eine Einrichtung. Wie geht es Ihnen und was können wir tun?
Pflege faktisch, der Pflegepodcast. Powered by Medifox Dahn.
Ja, durch das Projekt von Einstep und auch von Frau Beikirch ist das Strukturmodell oder die SIS in der Pflegedokumentation ja nicht mehr wegzudenken. Und dennoch ist es aber nach wie vor ein Thema in der Aus-, Fort- und Weiterbildung, vor allem aber auch die richtige Anwendung. Und deswegen spreche ich heute und in den kommenden 3 Folgen mit der Fachexpertin Margarete Stöcker. Margarete ist selbstständige Dozentin im Gesundheitswesen und natürlich auch ausgebildete Master-Multiplikatorin für die Umsetzung des Strukturmodells. Sehr, sehr kompetent und mit viel Witz und Charme erklärt Margarete wirklich die kompliziertesten Sachverhalte und vor allem eben auch die richtige Anwendung des Strukturmodells. Und wer sich jetzt also in der ersten Folge nochmal über die Hintergründe und auch die Ausgangslage des Projektes informieren möchte, der bleibt am besten gleich dran und hört in diese wunderbare Folge im Podcast rein. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf dich. Hallo und herzlich willkommen, liebe Margarete, hier bei mir im Podcast bei Pflege faktisch. Und ich freue mich sehr, dass du heute und in ja ganz noch 3 weiteren Folgen, das können wir schon mal vorwegnehmen, meine Expertin bist, denn wir sprechen über ein ganz fachliches Thema und zwar über das Strukturmodell. Und ja, in dieser ersten Folge geht es einmal über die Hintergründe und warum überhaupt das Projekt des Strukturmodells oder einer reduzierten Dokumentation bundesweit auf den Weg gebracht wurde. Und einmal ja zu Anfang, liebe Margarete, du kommst aus der Pflege und hast dich in verschiedenen Bereichen ganz, ganz viel weitergebildet, bist bekannte Fachbuchautorin und veröffentlichst auch regelmäßig Fachartikel in den Zeitschriften der Pflege- und Gesundheitsberufe oder Gesundheitsbranche. Und du bist selbstständige Dozentin und Coach in deinem Institut Fortbildung vor Ort. Und also lebenslanges Lernen steht bei dir ganz oben auf der Liste. Und du hast auch einfach selbst ganz viel Freude am Lernen und auch am Lehren. Und jetzt vielleicht, ja, die Frage am Anfang für dich, dein Slogan Erfolg durch Wissen. Warum ist dir das so wichtig und was waren auch deine Beweggründe, dich mit deinem Institut auf die Pflege- und Gesundheitsberufe zu spezialisieren?
Ja, erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich auch bei dir sein darf, dass du mich gefunden hast, sozusagen, liebe Francesca, und ich freue mich sehr. Ja, Freude am Lernen, Erfolg durch Wissen war für mich ein Slogan ziemlich schnell da. Und wenn jemand so meine Internetseite mal besucht und auf meine Vita geht, also Internetseite fortbildungvorort.de und meine Vita sieht, dann weiß jeder, der das sieht, auch, was ich damit meine. Ich bezeichne mich immer gerne, auch wenn ich so in den Einrichtungen bin, in den entsprechenden Trainings bin, Seminaren, bezeichne ich mich immer gerne als Fortbildungsjunkie. Weil ich finde es so spannend, wie viele Dinge, gerade wie auch in der Pflege, du sagtest auch, ich bin im Coaching- und therapeutischen Bereich unterwegs, aber gerade in der Pflege haben, ich finde, unser Beruf der Pflege hat was ganz Tolles, was ganz Faszinierendes. Ich hätte keinen anderen Beruf, den ich nennen kann, der uns so viele Möglichkeiten auch gibt. Sei es jetzt Überschriftpflege innerhalb der Disziplinen, ob ich jetzt, wie ich früher auch in der Psychiatrie bin, gearbeitet habe, ob ich jetzt am OP-Tisch stehe oder ob ich jetzt ambulant arbeite, langzeitstationär, Krankenhaus. Wir haben so vielfältige Möglichkeiten und deswegen ist das so für mich auch eine Herzensangelegenheit. Pflege ist ein ganz toller Beruf. Vielleicht kann ich ja auch dann gleich das mit Nutzen wieder oder Werbung für unseren Beruf der Pflege zu machen.
Auf jeden Fall.
Ja. Denn er schafft sehr viele Möglichkeiten. Jetzt werden wahrscheinlich einige, die zuhören, sagen, ja, sie hat reden und ist ja auch vielleicht nicht mehr so gerade am Bett unterwegs, weiß sie überhaupt noch, was passiert? Und ja, das weiß ich und deswegen ist es auch hier wieder ein Anliegen und gerade spannend, dieses Thema der Dokumentation aufzugreifen und das, ich hoffe, es gelingt uns auch, da auch Werbung für zu machen, wie wichtig die Dokumentation ist, nämlich für unseren Auftrag, den wir haben und den wir gerne übernehmen, nämlich mit und am Menschen zu arbeiten. Ja, und die Vielfalt, die ich habe, wie gesagt, ich bin so auch von der Grundidee unterwegs, möglichst viel Wissen zu haben zu dem, was wichtig ist. Und wenn ich mit Klienten, mit Bewohnern wieder arbeite, eigentlich das wieder zu vergessen und intuitiv mit einem Herzen mit den Menschen zu arbeiten. Da kann ich nur Sigmund Freud so ein bisschen in Erinnerung holen, der auch irgendwann mal gesagt hat, lernen Sie alles über Psychologie, was Sie lernen können und wenn Sie mit dem Patienten arbeiten, vergessen Sie es wieder.
Ja, also ein bisschen Recht hat er ja, aber das Wissen ist ja dann doch irgendwo da und ich glaube, man wendet das dann vielleicht auch intuitiv einfach an.
Also, ja. Und das ist auch das große Thema, es zu haben und nicht lange drüber nachdenken zu müssen. Viele Kollegen, die vor Ort immer wieder vor der Doku sitzen, die haben ein wahnsinniges Wissen, die haben wahnsinnige Fachlichkeit, die arbeiten oder leisten jeden Tag richtig gute Arbeit. Und damit meine ich wirklich alle Berufsgruppen in unseren Bereichen. Und dann sitzen sie aber vor der Dokumentation. Ja, und was schreibe ich jetzt?
Ja. Das stimmt. Und damit das nicht mehr passiert oder damit wir doch ein bisschen Denkanstöße geben und vor allem auch ja über das Strukturmodell sprechen, eben über das fachliche Thema, wieder zurück zur Dokumentation und vielleicht einmal nochmal wirklich ganz, ganz, ganz weit zurück. Seit wann gibt es denn überhaupt die Dokumentationspflicht oder die allgemeine Pflegedokumentationspflicht und wie ist das eigentlich entstanden?
Ja, hier dürfte man natürlich nochmal so definieren, was bedeutet jetzt Dokumentationspflicht, mit welchen Aufträgen dahinter. Und ich gehöre ja noch so ein bisschen zu der Generation, als Zwix noch Reider hieß. Ja. Ja. So, und wir waren dann auch damals noch unterwegs, so mit Zettel in der Tasche und haben vieles entsprechend gemacht durch Zuruf. Klammer auf, so den ein oder anderen Zettel gibt es heute auch noch in der Tasche, Klammer zu, aber natürlich nicht offiziell. So, wenn man das so ein bisschen recherchiert, fing das alles so ein bisschen schon mal an, so Mitte der 70er Jahre, da mehr so im ärztlichen Bereich. Und das BGH, also Bundesgerichtshof, hat in den 70ern, dann gab es immer wieder mal Fälle, Gerichtsverhandlungen, Urteile, dann festgesetzt, dass eine verpflichtende Dokumentation stattzufinden hat, sprich Patienten, die Ursachen, warum, wieso, weshalb, was passiert, zu dokumentieren ist. Und wir kennen es so im Pflegebereich, ich sage mal so richtig, also in Anführungsstrichen richtig, ab Mitte 80er Jahre. So, und diese Verpflichtung habe ich auch mitbekommen, damals noch so im Krankenhausbereich. Und wir fingen immer mehr an oder sollten auch immer mehr dokumentieren, was auch grundsätzlich erstmal richtig und wichtig ist. Jedoch war das auch so aus meiner Erfahrung heraus auch damals schon so ein bisschen das Thema, ja, wer begleitet uns dabei? Es wurde gesagt, bitte dokumentieren. Es gab auch so die eine oder andere Idee dazu. Dann kam das ja immer mehr auch in den Ausbildungsbereich. Dann kamen wir damals, als damals hießen wir noch Schülerinnen, wieder zurück und haben jetzt dokumentieren gelernt. Und die ein oder andere Kollegin, die sagte, ach, das geht auch so. Und so haben wir uns dann so seit Mitte der 80er da immer weiter vorangearbeitet, wenn ich das so sagen darf.
Und, und vorangearbeitet, also wenn ich überlege, ich bin ja auch schon ein paar Jahre in der Pflege unterwegs. Und was aber in den letzten Jahren passiert ist und was haben wir uns mehr und mehr vorangearbeitet. Aber was ist denn eigentlich wirklich passiert, dass es eigentlich eher das Gefühl war, dass man jetzt auf einmal in eine Überdokumentation gekommen ist und man einfach, sage ich mal, alles dokumentiert hat, was man irgendwie in irgendeiner Form gemacht hat. Und ja, daraus ist ja dann auch eher die Idee entstanden, das Projekt zu starten zum Strukturmodell. Also was ist zwischen den Mitte der 80er Jahre bis quasi 2015, 2016, als das Strukturmodell anfing, was ist da passiert?
Also es kam ja dann auch die Veränderung des Pflegeversicherung. Also SGB 11 kam ja dann Mitte der 90er dazu. Immer mehr auch Festschreibungen, was auch gesetzmäßig auch in den Ausbildungen dazu kam. Wir haben Überprüfungsgremien. Jetzt gehe ich schon gedanklich weg aus dem Krankenhaus hin in die stationäre Langzeitpflege, unser Hauptfeld. Und ich sage einfach mal, im Laufe dieser Jahre hat sich, so wie du es auch gesagt hast, immer mehr entwickelt. Aus einem Luftballon wurde ein Heißluftballon. Ja, also ich weiß nicht, kennst du die 3Ds der Pflege?
So spontan nicht, muss ich ehrlich sagen.
Also die 3Ds der Pflege, wir dokumentieren uns dumm und dämlich.
Ach so, okay. Ich dachte jetzt irgendwie ganz hochtrabend auf der Metaebene.
Nichts Akademisches.
Ja, genau.
Ja. Das heißt, es hat sich immer weiter aufgebläht, viel auch aus Unsicherheiten heraus, also aus einem Sicherheitswunsch heraus, Angst davor, etwas falsch zu machen. Solche Sätze, was nicht dokumentiert ist, ist auch nicht gemacht. Wenn wir uns im Hochrisikobereich gerade beim Sturz da mal umschauen, dann ist dann teilweise an 3, 4, 5 Stellen dokumentiert worden. Und ich meine immer alles liebevoll und wie gesagt, ich weiß, wie viel gute Arbeit geleistet wird, aber ich plakatiere das jetzt mal. Wir haben uns das in der Pflege auch einfach gefallen gelassen, dass andere ständig gesagt haben, und das muss noch, und das muss noch, und das muss noch, und das muss noch, und wir haben ständig abgenickt. Ja, also es reichte dann nicht mehr, dass da jetzt stand, dass der Bewohner, weiß ich nicht, Mittag gegessen hat, sondern es musste dann auch stehen, wie viele Kartoffeln, ich bin jetzt wieder ein bisschen plakativ, aber wie viele Kartoffeln jetzt in der Kartoffelsuppe sein mussten, oder ja, welche Erbsen und welche Möhren noch hinzukamen und vieles, vieles mehr. Und statt zu sagen, stopp, wir wissen, was wir tun, wir sind fachlich aufgestellt, es ist gesichert, es steht hier, der Bewohner hat sein Mittagessen bekommen. Und da müssen wir jetzt nicht noch kleinschrittig alles entsprechend aufführen. Das ging ja teilweise so weit, dass die Nivea-Creme mit 200 Milliliter, die der Bewohner im Badezimmer stehen hatte, dokumentiert wurde, bis Anklopfen beim Eintreten ins Bewohnerzimmer. Und das gehört in keine Planung rein. Das ist eine entsprechende Selbstverständlichkeit, dass ich anklopfe. Und auch hier wieder ganz liebevoll gemeint, auch wenn es da steht, wenn ich angeklopft wird auch nicht angeklopft. Ja, aber damit will ich nur noch mal sagen, wie das Ganze sich entsprechend aufgebläht hat. So, und da sind ja schon mehrere Versuche immer wieder gestartet worden, dass man sagt, wir müssen dorthin gucken. Ja, es ist nicht mehr überschaubar. Fachlichkeit geht immer mehr. Der Bewohner, also der Mensch, der Empfänger der Pflege, geht immer mehr verloren im Wust der Worte und der Dokumentation.
Ja, ich weiß noch, mein Schlüsselerlebnis mit der Dokumentation war, ich bin frisch vom Studium gekommen, war dann in so einer QM-Stelle und habe dann meine erste MD- oder MDK-Prüfung, hieß es damals noch, begleitet und hatte nicht bei jedem Bewohner, bei jeder Bewohnerin ein Miktionsprotokoll, weil ich das gar nicht eingesehen hatte, weil es gab auch Bewohner oder Bewohnerinnen, die einfach tatsächlich ganz alleine auf Toilette gegangen sind und das hat alles wunderbar funktioniert und das haben wir in der Pflegedokumentation damals so vermerkt, aber da war halt einfach kein Risikobereich. Und dann weiß ich noch, dass der MDK damals sagte, ja, aber ich muss doch ein Miktionsprotokoll führen, zumindest zum Einzug hin. Da sage ich, naja, aber wenn die völlig selbstständig sind, brauche ich nicht. Das Ende vom Lied war, dass wir eine Maßnahme auferlegt bekommen haben, dass wir bei allen 120 Bewohnern nachträglich ein Miktionsprotokoll einführen mussten, das eine Woche lang führen sollten, um dann diese 120 Dokumente dem MDK wieder zur Verfügung zu stellen. Ja. Und wie gesagt, das war so mein Schlüsselerlebnis und Miktionsprotokolle, wenn ich das nur höre, dann stellen sich bei mir alle Nackenhärchen sozusagen.
Genau. Ne? Also, macht Puls.
Ja, genau. Also das war völliges Unverständnis, aber gut, ich war auch einfach vielleicht zu jung und zu naiv, auch dem MDK einfach erstmal da Paroli zu bieten mit dem Resultat, dass ich dann aber eine Riesenauflage hatte. Ne? Und das war irgendwie auch vielleicht kein... kein guter Zug, aber auf der anderen Seite, ja, wollte ich das einfach auch nicht wahrhaben und habe es auch erstmal versucht zu diskutieren. Ne?
Ja, definitiv. Ja. Und das sind genau diese Stellen, dass man dann auch wirklich Stopp sagt und sagt, bis hier und nicht weiter. Und wir sind eines mit der größten Berufsgruppen und Anbieter. Und wenn wir uns da einig sind, wären, dann auch gemeinsam zu sagen, Stopp. Aber es hat sich ja verändert in den Jahren und das Strukturmodell natürlich auch dazu beigetragen und es wird sich auch weiter verändern. Aber nichtsdestotrotz sind immer noch diese Diskussionen vor Ort, wieso muss jeder Mensch mit einer demenziellen Erkrankung ein Trinkprotokoll bekommen? Ja, die werden sowieso dann irgendwie geschrieben. Ja? So, und wie viele demenziell erkrankte Menschen kennen wir, die trinken alles, was sie irgendwo zu trinken kriegen. Die sind gut versorgt und dann brauche ich nicht noch die Trinkprotokolle entsprechend führen bis zum Nimmerlandstag. Ja. Und auch das ist so die ganz wichtige, und da sind wir auch wieder bei Wissen und bei Positionieren im Grunde, das dann auch wirklich zu tun. Weil auch hier, wenn ich das doch belegen kann, dem Bewohner geht es gut, ja, und er ist an dieser Stelle nicht gefährdet. Wir arbeiten ja prozesshaft. Das heißt, kommt jetzt eine Gefährdung hinzu, zeigt sich ein Phänomen, zeigt sich ein Risiko, habe ich das ja im Prozess abgebildet und jetzt werde ich tätig. Ja, auch so ein bisschen wegzugehen von der Idee, wir wissen schon alles, was kommen wird, auch wenn es noch ganz weit weg ist. Keiner hat eine Kristallkugel, es kann vieles immer passieren. Ja, und da haben wir ja dann die Ist-Analyse, die sich über die SIS dann auch wirklich zeigt. Jetzt ist es so, das ist das Sprungbrett und von da aus geht es weiter. Ja, aber das ist nicht nur alleine die Mitarbeiter des MDs, es ist andere Gremien, die kommen und auch teilweise Referenten, ja, ohne da eine Wertung reinzubringen. Mhm. Ja, in den Schulungen, hier hört man das so, dann sagt der Nächste, sagt das wieder so und der andere hat auch noch eine Idee. Das sind ja auch Umsetzungen, das sind Dinge, die einfach auch passieren, auch inhaltlich passieren. Und das ist auch gut und richtig, weil das führt erstmal zur Diskussion. Aber das ist das Feld, es muss zur Diskussion führen und nicht abnicken. Mhm. Ja, und jawohl, und dann machen wir diese 120 Missionsprotokolle, ja, und dann machen wir dies und dann fängt man wieder sofort an, das andere ist es auf einmal nicht mehr gut. Ja, die Kollegen, die stundenlang gefühlt schreiben, haben jetzt das Gefühl, ich habe alles falsch gemacht und jetzt fange ich wieder von vorne an. Und dass sie dann eher so der Dokumentationsablehnend gegenüberstehen, ist nachvollziehbar, aber die Dokumentation an sich kann nichts dazu, weil eigentlich ist das unser Handwerkzeug, um zu zeigen, dass wir Profis sind. Und da müssen wir das Handwerkzeug aber auch bitte nutzen.
Und ein Handwerkszeug ist jetzt sozusagen der neue Dokumentationsansatz nach dem Strukturmodell. Und vielleicht, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen beschrieben haben, woher das eigentlich kam, dass die Dokumentation eigentlich viel zu viel war. Was ist denn jetzt eigentlich die Zielsetzung? Was ist oder was war die Zielsetzung von dem Projekt des Strukturmodells? Vielleicht kannst du da nochmal...
Ja. Also erstmal das Ganze abzuspecken, das schöne Wort ist Entbürokratisierung. Ja. Das bedeutet in der Zielsetzung auch Verständigung zu haben. Das, was wir gerade schon besprochen haben, die Grundstruktur der Dokumentation wieder klar zu haben. Warum, wieso machen wir das? Bitte stell dir mal vor, so wie du jetzt gerade im Büro sitzt, ja, wäre jetzt irgendjemand, käme jetzt zu dir nach Hause und würde für dich alles zusammenräumen. Ja, Dinge wegschmeißen, andere entscheiden, was du nicht mehr brauchst und dann reduzieren mal eben dein Leben auf zwei Koffer, einen Ohrensessel und ein paar Bilder an der Wand. Und jetzt würdest du in eine Einrichtung ziehen. Was würdest du dir wünschen?
Gute Frage. Ich wünsche mir, dass man mich vor allem wahrnimmt und mich nicht reduziert auf meine zwei Koffer und meinen Ohrensessel.
Mhm. Ja, dass es jemanden gibt, der dich sieht, als Mensch sieht, der dich versteht, der dich fragt, wie geht es dir eigentlich damit, jetzt gerade in der Einrichtung zu sein? Was können wir denn tun, damit sie hier gut ankommen? Mhm. Und somit haben wir da eigentlich schon die Grundstruktur und das muss verschriftlich sein, das muss festgehalten werden, weil derjenige, der dir zuerst diese Frage stellt, kann definitiv nicht immer da sein und alles Wissen haben. Und alle anderen, die aber auch in diesem Prozess arbeiten, brauchen dieses Wissen. Also die Grundstruktur der Dokumentation ist dafür da, damit wir den Menschen wirklich wahrnehmen und sehen. Dazu brauchen wir fachliche Bereiche. Auch da wurde dann darauf geachtet, auch mehr Fachlichkeit wieder zu unterstützen. Das, was wir gerade auch hier hatten. Ich brauche die Fachlichkeit, um bestimmte Dinge zu entscheiden. und mich zu positionieren und zu sagen, stopp, im Sinne des Bewohners mit dem Bewohner besprochen. Und natürlich auch rechtliche Aspekte, weil da beißt die Maus keinen Faden ab. Wir müssen natürlich immer noch gucken, dass wir da auch entsprechend gut unterwegs sind. Mhm. Eines der weiteren Zielsetzungen des Strukturmodells ist nämlich genau jetzt das mit der Praxis zu verknüpfen. Es sollte praxistauglich werden und Zeit, die so wichtig ist, auch erspart werden. Dass ich wieder mehr Zeit habe für den Bewohner, aber das bitte nicht so zu verstehen, dass die Dokumentation mir die Zeit am Bewohner nimmt. Ich sehe die Dokumentation, da kann ich mich nur wiederholen, als Instrument für den Bewohner. Ja? Und so wie ich dich gerade fragte, was würdest du dir wünschen? Und wenn ich das SIS-Gespräch mit dir führen würde, und du würdest mir sowas sagen, wie, ach, morgen stehst du auf und du duschst dich. Und ja, was machst du? Duschst du morgens oder abends?
Ich tatsächlich eher abends.
Also, ja? Also ja. Bist du eine Abendduscherin sozusagen. Genau. So, ich bin jetzt eine Morgenduscherin. Ja? Das heißt, ich bräuchte jemand, der weiß, dass ich mal morgens lieber dusche. Bei dir bräuchten wir jemand, der abends lieber duscht. Und wenn die Kollegen jetzt, die zuhören, sagen, ja, das kriegen wir ja zeitlich nicht hin, das wäre dann wieder natürlich die Steuerungssache, weil wenn du abends geduscht bist, musst du ja morgens nicht geduscht werden.
Ja. Ja? Ja.
Putzt du dir vor dem Duschen die Zähne, während des Duschens, nach dem Duschen oder gar nicht?
Während des Duschens. Also ich mache das dann einfach alles so, dass mein Abschluss des Tages sozusagen. Genau. Ich gehe duschen und...
So energiesparend. Ja. Ja, so, und ich bin jetzt jemand, nach dem Duschen werden die Zähne geputzt. Auch das wieder hat mit Zeit nichts zu tun. Es ist nur entsprechend eine Reihenfolge, wie man etwas macht. Aber wird meine Reihenfolge, deine Reihenfolge und noch viele andere Reihenfolgen erkannt und über die Doku so festgehalten, dann hat das Strukturmodell wirklich ganz viel bewirkt, nämlich dass der Mensch in dem Mittelpunkt steht und nicht der Mensch ist Mittelpunkt. Mhm. Ja, so, und damit haben wir das. Wir haben dann die Zeitersparnis, weil wir kriegen auch nicht, gerade für dementiell Erkrankte ist das wichtig, unnötige Diskussionen, die dann entstehen können und so weiter und so fort. Ja, und es sollte natürlich auch nochmal, wie das Wort sagt, strukturiert werden, die Dokumentation. Das ist die entsprechende Voraussetzung gewesen. Und auch ein einheitliches Arbeiten, auch mit den Prüfinstanzen, ja, einen gemeinsamen Blick. Ergebnis des Bewohners. Damit meine ich immer alle Pflegebedürftige, auch wenn jetzt Kollegen aus dem ambulanten Bereich hören.
Mhm. Ja. Ja. Und was auch immer mit dem Strukturmodell zeitgleich eigentlich genannt wurde, war der sogenannte Paradigmenwechsel für die Pflegedokumentation. Mhm. Und ich habe mir das immer so erklärt, also für mich ist Paradigma eigentlich ein sehr, sehr großer Begriff, also irgendwie das mein Weltbild so. Und ich hatte mir überlegt, naja, also mein Weltbild hat sich jetzt nicht grundlegend verändert, nur weil wir eine neue Dokumentation bekommen haben, also ein bisschen plakativ gesprochen. Mhm. Aber warum ist es denn so ein enormer Wechsel gewesen? Oder ist es auch immer noch für die Einrichtungen, die sich jetzt auch anfangen, mit dem Strukturmodell auseinanderzusetzen oder die vielleicht nicht so sicher waren oder sich jetzt vielleicht nochmal neu damit auseinandersetzen? Warum ist es so ein anderer, wirklich anderer Blickwinkel als wir zum Beispiel gewohnt sind aus dem AEDL.
Mhm. Also ich bin ja ganz bei dir, weil Paradigmenwechsel würde ja erstmal heißen, wissenschaftliche Grundauffassung, die sich ändert. Und da muss ich ehrlich sagen, das würde ich nicht unterschreiben.
Okay, ja? Da sind wir uns einig.
Definitiv nicht, da bin ich ganz bei dir. Weil wenn wir uns das auch alles mal genauer anschauen, ich sage auch hier wieder immer liebevoll und locker, niemand kann das Rad neu erfinden, aber die Felgen verändern sich. Ja? Mhm. So, und wenn wir da auch mal wieder ein bisschen zurückschauen, wir hatten ja zu Beginn gerade ein wenig Historie zu Zeiten der fördernden Prozesspflege, die es übrigens immer noch gibt und auch viele noch danach dokumentieren. Mhm. Das dürfen wir nicht ganz vergessen. Hat sich ja, aber wie wir ja gesagt haben, das Ganze entsprechend aufgebläht. Und dann würde ich hier den Paradigmenwechsel so definieren, dass wir das ja jetzt wieder zurückrudern wollen. Aber wenn wir genau hinschauen, finden wir vieles davon wieder. Und ich würde, wenn dann im Paradigmenwechsel dann unterwegs sein, dass wir wirklich als Fachkräfte, als Kollegen, als alle Mitarbeiter in der Pflege aufstehen und sagen, wir können das, wir sind fachlich dafür entsprechend ausgebildet oder haben unsere Erfahrungen. Wir können definitiv Risiken und Phänomene erkennen und wir machen jetzt einfach mal hier einen Stopp an der Stelle, wenn andere ständig sagen, nee, das muss noch und dies muss noch und jenes muss noch. Das wäre für mich wirklich dann der Paradigmenwechsel und dass wir wegkommen, wirklich wegkommen von, ich sage jetzt mal 20 Seiten Pflegeplanungen, die sowieso keiner gelesen hat, liebevoll gesagt, hin zu kurz und knackig. Und das bedeutet aber wieder im Paradigmenwechsel hingucken, die eigene Fachlichkeit überprüfen. Ja, also wissen, ich hol und bringe Schuld auf allen Ebenen. Nicht nur die Einrichtungen haben eine Verpflichtung, sondern ich habe auch als jeder einzelne Mitarbeiter die Verpflichtung, meine Nase in entsprechende Literatur mal zu stecken. Ja, und dann kann ich aber, und da sind wir wieder dabei, wissen, ja, dann können wir auch sagen, okay, jetzt haben wir die Veränderung und jetzt nutzen wir die Dokumentation dafür, wofür sie ursprünglich gedacht ist. Also wenn Paradigmenwechsel, dann würde ich sagen, dass wir die Dokumentation jetzt wirklich für den Bewohner benutzen und nicht für Prüfgremien. Da habe ich den Wechsel.
Und vielleicht für mich auch so, wie ich mir das erklärt habe oder wie ich auch ja an das Strukturmodell herangegangen bin, so doch nochmal auch den Perspektivwechsel, das hast du schon gesagt, dass den Bewohner im Mittelpunkt zu haben, so dieser personenzentrierte Ansatz und erstmal aus der Bewohner- oder pflegebedürftige Perspektive zu gucken und nicht, was habe ich in meiner Fachlichkeit eigentlich und denke, es würde ihm gut tun. Ich glaube, das war für mich auch nochmal so ein bisschen Aha-Effekt, zu sagen, okay, wenn der Bewohner jetzt nicht duschen möchte oder der Klient im ambulanten Bereich, dann ist das so. Muss ich das auch erstmal vielleicht ertragen als Fachkraft, auch wenn ich das vielleicht, oder als Pflegekraft, auch wenn ich das jetzt vielleicht meine, dass er duschen müsste aus meiner Fachlichkeit heraus. Ja.
Also ich bin ja, wie alle anderen vorher auch, mit der fördernden Prozesspflege unterwegs gewesen oder bin ich auch teilweise, wie gesagt, immer noch. Und als ich jetzt hörte, wir kriegen jetzt ein neues Dokumentationssystem, habe ich gedacht, jetzt ernsthaft? Was sollen wir denn damit?
Ja,
also ja, teilweise wurde Krowinkel vom Prozess noch nicht mal richtig umgesetzt und verstanden. Also jetzt nicht Sie als Person bitte, sondern das Modell, gell? Ja. Und jetzt kommt, und wir hatten gerade erst die Umstellung, gefühlt gerade von der Pflegestufe auf den Pflegegrad. Es ist immer genug zu tun in unseren Bereichen. Und jetzt kommt ehrlich noch jemand irgendwie auf die Idee, ein neues Dokumentationssystem zu machen. Geht ja gar nicht. Jedoch habe ich mich natürlich dann intensivst damit beschäftigt und wie du weißt, auch mittlerweile Bücher dazu geschrieben zum Strukturmodell, weil ich nämlich genau das ziemlich schnell in der Hoffnung auch erkannt habe, dass wir jetzt da sind, wo wir sein wollen, wirklich am Bewohner. Ja. Und das, weil wie oft wurde gesagt, ich will beim Bewohner sein. Ja, dann können wir das jetzt aber auch machen, aber auch wirklich den Menschen in den Mittelpunkt und seine Individualität jetzt auch wirklich konzeptionieren, strukturieren, verschriftlichen, abbilden. Ich habe schon immer gesagt, zu unseren alten Pflegeplanungszeiten, nur die Pflege nimmt es sich heraus, über einen anderen Menschen eine Planung zu schreiben, ohne dass derjenige das weiß oder daran beteiligt war in der Regel. Und jetzt wird gefragt. Ja, und da sind wir wieder bei den Fragen, die ich dir dann ja auch gestellt habe gerade beim Einzug in eine Einrichtung. Wie geht es Ihnen? Und was können wir tun? Und als ich das so für mich klar hatte, war ich schon begeistert. Jedoch, ein Instrument ist nur so gut wie derjenige, der es spielt. Und wenn hier, und das ist das in der Landschaft, was wirklich zu beobachten ist, wenn da jetzt im Moment nicht ein bisschen aufgepasst wird, bläht sich das wieder auf.
Ja, also Tendenzen gibt es ja. Vielleicht, da kommen wir dann in einer der späteren Folgen vielleicht nochmal dazu, weil wir das einfach auch nochmal vielleicht kritisch beleuchten. Aber natürlich, das Beobachtungsinstrument spielt eine große Rolle, gerade im stationären Bereich, auch die Qualitätsindikatoren. Also, und es gibt, wir erleben auch eine Vermischung von verschiedenen Systemen. Also, ja, wie gesagt, gerne nochmal an anderer Stelle, weil ich würde einmal nochmal gerne aufs Strukturmodell zurück. Du hast es schon gesagt, prozessfördernde Pflege, da steckt das Wort Prozess drin und vielleicht auch so zum Abschluss über die Hintergründe und wie jetzt das Strukturmodell aufgebaut ist. Wie ist denn jetzt der Pflegeprozess nach dem Strukturmodell aufgebaut oder wie ist quasi, was hat sich verändert am Pflegeprozess?
Ja, leider können wir das jetzt nicht sehen, sondern ich versuche dann, dass wir uns das aber trotzdem mal vorstellen können. Ich nehme gerne erstmal nochmal den Sechsschrittrigen von Fichte und Meyer. Der ist in der Landschaft definitiv den meisten gut bekannt, weil jahrelang danach gearbeitet. Und jeder, der zuhört, kann ja schon mal so für sich so entsprechend die Kreise in die Luft hineinmalen. So das erste Feld, der erste Kreis, war ja immer Informationssammlung. Mhm. Ja, also biografische Daten, Informationssammlung, Arztberichte und so weiter und so fort. Dann kam ja der zweite Kreis oder Bälle, sage ich dann auch oft, der zweite Ball. Das war dann so dieser Bereich Probleme, Fähigkeiten, Ressourcen. Wobei alleine schon an dieser Stelle oft Ressourcen und Fähigkeiten gar nicht sauber unterschieden ist oder auch weiterhin nicht unterschieden wird. Also Probleme, Fähigkeiten, Ressourcen. Dann hat man sich überlegt, okay, was könnte man das tun? Und so alteingesottene, ja, die kennen das dann noch mit Nahziele und Fernziele. Da sagt man davor, dachte, boah, alter Schwede, was ist denn jetzt ein Fernziel? Bin ich bei über 6 Wochen in der Ferne oder bin ich jetzt im Nahzielbereich unterwegs? Daraus wurden dann die Maßnahmen geplant, die wurden dann durchgeführt und sie wurden evaluiert. Wie gesagt, das Ganze ohne Beisein und Rückfrage mit dem entsprechenden Pflegebedürftigen. Nichtsdestotrotz ist dieser Prozess etwas, was wir tagtäglich machen und kennen. Wenn du jetzt in den Urlaub fahren möchtest, Francesca, dann würdest du dir nämlich auch überlegen, wo will ich hin, Informationen holen und so weiter und so fort. Kam aber, kommt dieser Begriff Pflege dazu, hatte man sofort oder haben viele sofort eine Blockade, dann funktioniert das nicht mehr mit diesem Prozess. Ja. So, wenn wir uns aber das jetzt mal anschauen, und das ist jetzt wirklich die Basis, wenn wir die Basis nämlich verstehen, dann ist alles andere nur noch ein Spaziergang. Ich sage mal, wenn ich ein Haus baue, muss die Statik stimmen. Dann können wir uns über den Teppich streiten oder auch nicht. Aber ohne Statik funktioniert es nicht. Wenn wir jetzt drüber gehen in Richtung Jura und Welsch, beziehungsweise WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, da haben wir nämlich den vierschrittigen Pflegeprozess. Und ein Prozess ist per Definition etwas, was ständig in Bewegung ist. Es ist etwas, was Rundes, es rollt. Ja, und nicht dieses Spaltendenken, was wir oft auch noch finden. Jetzt hat man gesagt, wir gehen jetzt hin. Dieser erste Ball, Informationssammlung, Probleme, Fähigkeiten, Ressourcen, Ziele und so ein bisschen des Balles der Pflegemaßnahmen planen. Das ist jetzt das erste Element des Strukturmodells, sprich die SIS. SIS steht ja für systematische Informationssammlung. Sprich, es ist mehr als ein Sammeln von nur Informationen. Es ist ein Konzept, das werden wir auch in der nächsten Folge nochmal ausführlich besprechen. Es ist ein Konzept, es ist eine Grundidee. Die zwei weiteren Bälle in Richtung Maßnahmenplanung, den Rest davon und der neue, die Durchführung, das ist jetzt unser Maßnahmenplan. Klammer auf, Gebrauchsanweisung des Bewohners, Klammer zu. In der Mitte als pulsierendes Herzstück ist das Berichteblatt. Das Berichteblatt wird viel zu stiefmütterlich behandelt. In Wirklichkeit haben wir hier das pochende Herz. Ja, das ist der dritte Ball und die Evaluation, die Überprüfung und so weiter und so fort, das ist der vierte. Und ich denke mal, das ist klar, dass wir immer wieder mal hinschauen, wie funktioniert das, was dürfen wir verändern. Und nochmal unser Paradigmenwechsel, ja, dass da jetzt der Betroffene, der Pflegebedürftige mit involviert ist, soweit er dazu natürlich in der Lage ist.
Ja, ich glaube, mir hat noch nie jemand so eindrücklich sowohl den 6-schrittigen als auch den 4-schrittigen Pflegeprozess erklärt. Also herzlichen Dank dafür. Und auch wenn es hörbar ist, ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es genauso eindrücklich war wie für mich. Und ja, ich denke, ich glaube, wir haben einen guten Überblick über die Hintergründe der Dokumentation, wie das alles kam und wie das Projekt entstanden ist. Und an dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Margarete, für diese wunderbaren Einblicke und auch für den Überblick. Und ja, du hattest es eben schon gesagt, in der zweiten Folge sprechen wir ganz konkret über die 4 Elemente des Strukturmodells. Also eigentlich nochmal den Pflegeprozess, aber ein bisschen intensiver besprechen wir ihn. Und da freue ich mich jetzt schon ganz, ganz doll drauf. Und ja, dann sage ich erstmal danke für diese wunderbare Folge.
Ich bedanke mich recht herzlich und freue mich auch schon sehr auf unseren zweiten Teil. Bis dann, Dankeschön.
Den Blogbeitrag zu dieser Folge liest du wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifoxdaten.de. Bei Fragen oder Wünsche zum Podcast schreib mir doch einfach unter pflegefaktisch@medifoxdaten.de oder folge mir auch einfach auf Instagram oder Facebook. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenk mir einfach deine Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf dich.
powered by Medifox Dan.